Ich habe dort zugeschaut und wir haben da gestanden und wir haben alle also Tränen in die Augen gehabt. Wir waren wirklich emotional fertig, weil da so viel Lebensfreude und auch, ich glaube, so viel Ängste und so viel Brutalität, die im Alltag haben, einfach weggetanzt haben und mit Freude und mit Kraft und mit Energie rausgehört haben. Also wir haben da gestanden und haben wirklich weinen müssen, weil wir das nicht fassen haben können, wie viel Emotion und Kraft in der Musik noch mehr steckt, als wir das eh schon mitgekriegt haben.
Stefan Dettel war das, der da gerade gesprochen hat. Und was ihm da die Tränen in die Augen getrieben hat, das war die Reaktion der Leute in Brasilien auf den Auftritt seiner Band La Brass Banda. Sowas hatten die bayerischen Blechbläser noch nie erlebt. Und das will was heißen, denn die Konzerte von La Brass Banda sind eine wahre Eruption an Energie und Rhythmus. Stefan Dettel erzählt uns heute von den Konzertreisen mit seiner Band, von der allerersten komplett spontanen Tour Richtung Bosnien bis zur ausverkauften Münchner Olympiahalle und zwei Welttourneen. Es geht heute barfuß um die Welt mit La Brass Banda und es geht mit einer kleinen Familie um die Welt, Mama, Papa und zwei kleine Kinder. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. . 2007 hat Stefan Dettel La Brass Banda gegründet, zusammen mit Freunden, die alle am Richard-Strauss-Konservatorium studiert haben. Sprich, junge Menschen, die ihre Instrumente perfekt beherrschen, aber nicht wirklich zum steifen Klassikbetrieb passen. Es ging sehr schnell bergauf mit der Band, unkonventionell und umtriebig, wie sie ist. Die erste Tour wurde im VW Passat mit absolutem Minimalgepäck absolviert. Später ging es um die ganze Welt, von LA nach Tokio, von Sibirien nach Simbabwe. Über all diese Reisen gibt es jetzt ein Buch, La Brass Banda barfuß in Lederhosen um die Welt. Und das ist ganz wörtlich gemeint, denn die Band tritt immer barfuß und in Lederhosen auf. Seit der allerersten Tour ist das so, sagt Stefan Dettel.
Ach, barfuß kommt man überall hin, ehrlich gesagt. Ich habe schon Menschen erlebt, die wirklich am Winter barfuß umeinander düsen und da Spaß dabei haben. Und ja, aber sonst, man braucht zum Reisen eigentlich überraschend wenig, weil die Menschen und die Länder eigentlich einem immer helfen und einfach durchdrängen. Und genau deswegen kommt man barfuß eigentlich ziemlich weit.
Ja, eure erste Tour sozusagen, die erste Reise nach Bosnien war es. Da beschreibt ihr ja schön in dem Buch auch, wie ihr da in einem Kombi zu fünft mit euren Instrumenten drin sitzt. Das heißt, da war wirklich nicht viel Platz.
Ja, das war ein bisschen das Konzept da. Also wir haben am Anfang probiert, die ersten paar Monate, hey, wir sind jetzt Bands, wir kommen frisch aus dem Studium, wir machen Blasmusik, ein bisschen balkanlastig mit E-Bass und Schlagzeug. Und das ist doch super cool, ihr müsst uns in alle Clubs einladen. Und dann haben aber die bayerischen Clubs und die deutschen Clubs gesagt, naja, nicht besser, aber Lederhosenbaufuß ist schon ein bisschen plump so. Also ihr seid auf alle Fälle nicht cool, sondern das geht überhaupt nicht. Und dann haben wir gesagt, naja, wir fühlen uns aber schon wahnsinnig cool irgendwie. Und dann haben wir einfach so rumgefragt. Damals war MySpace noch da, einfach so eine Social-Media-Plattform für Musiker, eigentlich ganz gut, wo man sich präsentieren hat können. Und dann haben wir die ersten Einladungen gekriegt aus Bosnien, aus England. Hey, habt ihr nicht Lust zum Kommen? Und dann sagen wir, ja, Logo, wir kommen. Und dann haben wir noch, ja, Bosnien, was braucht man da? Ja, wir haben so einen alten VW Passat gehabt, 5 Sitze waren drin, wir waren 5 Bandmitglieder. Der Kofferraum war okay groß, wir haben die Bassdrum aufgeschraubt, haben da das ganze Schlagzeug-Equipment mit rein. Genau, und haben wir gesagt, jeder darf nur eine Lederhosen mitnehmen, 2 Unterhosen, 2 Hemder, das müssen wir dann waschen so. Und auf geht's, 2 Wochen auf Tour. Und dann haben wir das so gestartet. Dann haben wir auf Tour gegangen und das war die erste Tour. Und ja, so hat alles angefangen und das ist uns ein bisschen noch blieben, so das. Hey, man hat eine Idee, es ist eigentlich unmöglich, man kann es nicht machen, es geht nicht, aber okay, machen wir es jetzt einfach mal.
Aber da war jedenfalls kein Platz für extra Schuhe.
Also Schuhe, wir haben am Anfang dann wirklich schon probiert, auch mit Schuhe so, dass man Schuhe dabei hat, aber das Problem ist, wenn man zu fünft in einem Auto ist und 2 Wochen lang quasi im Auto lebt dann auch, weil wir haben keine Schlafplätze nicht gehabt, war ja keine Kohle da, sondern haben immer irgendwo geschlafen oder im Auto halt, dann magst du keine Schuhe nicht haben, sondern du bist lieber barfuß, es war Gott sei Dank Sommer. Weil nach dem Auftritt ist natürlich so, du schwitzt und das ist ja wirklich eigentlich so Sport, was wir machen auf der Bühne. Und du bist wirklich schwitzt und durchgeschwitzt und gehst dann schnell irgendwo, wenn es geht, unter Duschen oder irgendwie in Sehne und dann wieder ins Auto und dann haben Schuhe keinen Platz, weil die stinken einfach nur und machen wirklich keinen Sinn.
Also quasi eine Warnung vor zu viel Schuhen. Ihr seid tatsächlich bei euren Konzerten immer barfuß unterwegs.
Ja, das ist dann so durchgegangen, aber es ist ja egal, ob du quasi in einem kleinen Auto bist oder jetzt mittlerweile haben wir einen großen Tourbus auch. Und wenn du dann wirklich einmal ein paar Wochen auf Tour bist, dann ist es wirklich ganz wichtig, dass man, also Hygiene wird ganz, ganz groß geschrieben und schwitzende Schuhe passen da einfach nicht rein.
Du hast es gerade gesagt, wenn La Brass Banda auftritt, wer es noch nicht erlebt hat, das ist wirklich ein Ereignis, quasi ein Tsunami von Energie geht da durch die Halle. Und ihr lauft ja auch durch euer Publikum durch und ihr gebt wirklich, ja, wie man so doof sagt, Vollgas. Also das ist wirklich Sport, was ihr da macht.
Ja, das macht am meisten Spaß. Also das ist ja das Schöne, Musik öffnet einen ja schon. Das ist ja so eine wahnsinnig schöne Sprache, die auf der ganzen Welt irgendwie verstanden wird. Und es öffnet dann irgendwie vom Gefühl her so. Ganz viele Konzertbesucher gingen erstmal hin und erstmal verarbeitest du vom Hirn her, wie schaut die Bühne aus, wie schauen die Musik aus, wie kann man die Musik einordnen, wie soll ich dazu tanzen. Und irgendwann verlässt es aber irgendwie das Hirn und geht ins Herz über und auf einmal passieren so Sachen. Und dann ist es so ein krasser Energie- und Liebesaustausch. Und das ist das, was auf der Bühne dann am meisten Spaß macht. Da denkt man dann an nichts mehr, sondern nur noch, hey, wir können jetzt die beste, coolste Tanzmusik machen, wir können Gefühle runterbringen. Und das Publikum quittiert es dann und gibt es sogar zurück. Und das ist total, ja, ein wahnsinnig schönes Gefühl.
Sprache, Musik als Sprache, Das heißt, ja, ihr habt es ja erlebt, ihr seid dann wirklich ja weit rumgekommen nach diesem Ausflug nach Bosnien. Funktioniert überall, oder?
Ja, das ist, also ich glaube nicht nur die Musik, sondern die Menschen funktionieren einfach überall. Also ich bin ein sehr positiv denkender Mensch, ich gehe eigentlich so immer rein und wenn ich in ein neues Land reinkomme, dann sehe ich erstmal also Möglichkeiten und die schönen Sachen und nicht die schlechten Sachen. Und dann findet man wirklich ganz, ganz viel schöne Menschlichkeit und das funktioniert. Und wenn dann noch Musik dazu kommt und man tanzen kann und einen schönen Abend verbringen kann, ist das natürlich perfekt.
Ihr seid ja dann wirklich weit rumgekommen. Das wird in eurem Buch auch alles beschrieben. Also ich nehme mal jetzt so zwei Extreme, Sibirien und Simbabwe.
Ja, das war, glaube ich, in einem Monat sogar. Das waren so wirklich krasse Extreme. Die Deutsche Welle war das. Die haben einen total schönen Bericht über uns gemacht, wo wir im Pass auch gespielt haben. Und dann haben uns wirklich so unabhängig voneinander, das war glaube ich die deutsche Botschaft, gefragt, ob wir eben in Simbabwe spielen könnten. Und 4 Wochen davor aber dann über das Goethe-Institut, ob wir nicht nach Sibirien kommen können. Oms, Krasnojarsk, so mit der Transsibirischen Eisenbahn, ein paar Stationen fahren können und da Konzerte machen. Und wir natürlich, wir müssen beides machen. Uns war es nicht so bewusst, dass wirklich Sibirien halt fast minus 40 Grad war und Simbabwe plus 40 Grad und es 4 Wochen war und viel fliegen und wieder zurück und wieder hier und so. Und ja, es hat uns schon ganz schön geschlaucht. Also wir waren wirklich brutal hergenommen. Aber die Erlebnisse, die wir da gemacht haben, also ich habe ja von Russland und Sibirien, habe ich eher immer so ein bisschen Angst gehabt, weil ich habe so gemeint, die Russen sind immer so energisch und oft auch brutal und hart so. Habe ich vom Gefühl her gehabt und dann haben wir nach Sibirien hingekommen und das waren wirklich die schönsten, wärmsten Begegnungen, die wir gehabt haben. Das waren so liebevolle Menschen. Also das war wirklich ein ganz, ganz ein fantastisches Völkchen, das wir da getroffen haben. Und das Gleiche war es in Afrika, wenn man sowas, hey, wie gehen die mit unserem Rhythmus um? Afrikaner haben ja wahnsinnig schönen, spannenden, interessanten, super komplexen Rhythmus und jetzt kommen wir da mit einem eigentlich so Neandertaler-Rhythmus, gefühlsmäßig so, was aber überhaupt nicht der Fall war. Also wir haben einfach Musik gespielt und die haben unseren Beat, unsere Tuba, unsere Begleitung mitgenommen und haben das quasi mit ihrem Klatschen, mit ihrem Tanzen auf eine neue Ebene gekommen dann nochmal und waren auch total offen und nett zu uns. Und ja, deswegen eigentlich die ganzen Ängste, die man davor gehabt hat oder Bedenken, waren alle dann beiseite gelegt und es war einfach nur ein spannendes Erlernen von schönen Momenten.
Ihr seid mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren. Das ist ja ein Erlebnis, ja. Das ist jetzt tatsächlich in sehr weite Ferne gerückt. Ja, das leider. Ist ja auch schon einige Jahre her. Wie war das?
Fantastisch. Also da hat man erstmal so das Entschleunigen wirklich so gemerkt. Also die fährt ja so mit 80 km/h ungefähr so dahin, ständig. Und die Stationen waren nicht immer so 1000 Kilometer auseinander. Das heißt, von einer zur anderen Station ist man so 20 Stunden oder oft 24 Stunden gefahren oder so. Und dann hat er wieder mal gehalten irgendwo und dann ist weitergefahren. Und links und rechts waren einfach nur so Birkenwälder. Also teils verschneit, teils irgendwie so ganz still. Und dann ist man wieder raus mit einem Schornstein gekommen. Und du hast einfach nur rausgeschaut und hast immer wieder hingelegt und hast mit anderen Leuten von anderen Abteilen Händel gegessen und Wodka getrunken. Also das war eine wahnsinnig schöne Reise. So. Hat nichts mit dem Zug gefahren in Deutschland.
Ihr habt dann ja auch eine Welttour gemacht, also 2 Welttourneen sogar. 27 Konzerte in 37 Tagen, habe ich hier mitgeschrieben. Genau. Das ist natürlich der helle Wahnsinn. Aber wie war es denn in Japan? Wie ist es denn, wenn man mit Lederhosen und barfuß in Japan so einfährt?
Japan ist eigentlich das krasseste Beispiel, wie ich mir ein Land quasi vorstelle, wie ich das Gefühl habe, wie das klingt, wie die Menschen drauf sind. Wir haben in Tokio gespielt und ich habe mir gedacht, das sind ganz viele Lichtel und totale Reizüberflutung und ich bin fix und fertig nach 5 Sekunden. Da habe ich mir gedacht, weil ich komme ja doch, ich habe so einen kleinen Bauernhof daheim, ich setze mich gerne mal hier und schaue mal meine Schafe hinzu und so. Und dann komme ich da hier und komme in Tokio an und steige da aus und fahre da rein. Und auf einmal ist es aber total geordnet, total so respektvoll, wahnsinnig ruhig und super entspannt. Also für mich war Tokio wirklich auf der Welttour, die ja ungefähr so 6 Wochen oder so dauert hat, war das wirklich so ein Ruhepol. Wir sind ein bisschen spazieren gegangen mit in der Stadt und dann haben die kleinen Häusl da und die wohnen dann auch auf ganz kleine Wohnungen, aber total geordnet, total sauber hergerichtet, total schön und die Menschen auch total höflich und nett. Also für mich war Tokio lustigerweise total entspannt und das war das Gute an Tokio und Japan. Das Konzert ist dann eine andere Geschichte.
Nämlich?
Ja, die Japaner sind jetzt nicht so tanzfrei irgendwie. Also das ist so, in der Kultur liegt das so drin, dass man nicht so also einfach was spontan macht, sondern alles, was man macht, hat quasi so, glaube ich, Regeln, hat eine Geschichte. Und es ist auch wichtig, dass es die Geschichte hat. Man macht nicht einfach so spontan Sachen. Und wir haben ein Konzert gemacht und die haben uns alle so angeschaut und wir haben gespielt. Und bei uns, unser Konzert lebt ja vor dem Spontanen, einfach vor dem Kreieren von speziellen Moment. Es darf nichts, was schon da war, darf nur mehr passieren, sondern es muss alles neu sein. Und dann haben wir uns die so angeschaut und tanzen und so frei tanzen und sich einfach frei fühlen und was Neues machen, war nicht so direkt in einem Mindset drin. So. Und dann war eigentlich Stille, bis auf ein paar Kinder, die haben einmal angeguckt und haben mit uns alle Sachen mitgemacht. Und das war dann schon ein bisschen ermutigend. Und dann haben die Eltern auch ein bisschen mitgewippt, so ganz leicht und so. Und das war aber schon, für Japaner war das schon, boah, es geht voll zu und Hölle. Ja, und das war schon ein besonderes Erlebnis. Aber die waren dann total nett und haben sich bedankt und haben uns total fast schon in den Arm genommen, also danach. Also ein bisschen ein anderes Erlebnis. Aber für mich war Japan also genau das Gegensätzliche, was ich eigentlich dachte, was es ist. Es war für mich beruhigt. Ich bin von Japan weggeflogen und war total beseelt von der schönen Kultur und von dem Land.
La Brassbanda, die bayerische Brassband aus dem Chiemgau. Stefan Dettel hat uns erzählt, wie das so in Japan war auf der Welttour. Gleich gibt's noch mehr von den Erlebnissen barfuß unterwegs, aber jetzt müssen wir La Brassbanda endlich auch hören. Hier sind sie mit Kaffee versus Bier über eine Nacht, die nicht enden soll.
Gestern Nacht in Landshutstraßen wollte ich mich zu stehen in kleine Gassen. Kann's nicht fassen, denk ich allweil nur an dich. Single Lacher, Schafkopfkarten, Schmusen tanzen, Bier im Garten, nice im Starten, keiner nimmt mich mit zu
La Brassbanda, die wir gerade gehört haben, die sind übrigens in den nächsten Wochen wieder auf Tour, viel in Bayern unterwegs, aber auch in ganz Europa. Wir reisen heute mit La Brassbanda um die Welt. Stefan Dettel ist der Kopf der Band, was auf keinen Fall die anderen Musiker herabwürdigen soll, aber er ist schon der Mann, der den Laden zusammenhält, seit mittlerweile 16 Jahren. Die großartige Energie, die diese Band auf der Bühne und auch gerne mitten im Publikum versprüht, hat sie um die ganze Welt gebracht. Denn das ist etwas wirklich Besonderes, dieses enorme Tempo, mit dem sie Blasmusik machen, die ja im Normalfall eher gemächlich bzw. gemütlich daherkommt. Stefan Dettel hat uns gerade erzählt, wie schwierig es in Japan war, die Menschen mitzureißen, weil das spontane Tanzen nicht wirklich auf dem japanischen Kulturprogramm steht. Ich wollte wissen, wo er das andere Ende der Skala erlebt hat. Also, wo sind die Leute am krassesten abgegangen?
Eindeutig Brasilien. Also Brasilien ist so, du spielst einen Ton und alle bewegen sich schon und tanzen und so sexy, wie du dir das noch nicht vorstellen hast, Kinder. Das ist unfassbar. Das ist Männer und Frauen, die tanzen und das macht nur so einen Klick und es passiert alles und du kommst da wirklich so als Typ vor, okay, jetzt müssen wir da aber die Musik auch dazu machen, weil die alle so schön tanzen und sich so bewegen und singen und so. Jetzt musst du wirklich einfach nur schöner und nur rhythmischer und nur interessanter und den Spannungsbogen nur mehr aufbauen. Ich habe da zugeschaut, mal, also wir haben bei einer Parade zuschauen können, die sie quasi für den großen Karneval trainiert haben. Und wir haben da gestanden und wir haben alle also Tränen in die Augen gehabt. Wir waren wirklich emotional fertig, weil da so viel Lebensfreude und auch ich glaube, so viel Ängste und so viel Brutalität, die im Alltag kommen, einfach weggetanzt haben und mit Freude und mit Kraft und mit Energie rausgehört haben. Also wir haben da gestanden und haben wirklich weinen müssen, weil wir das nicht fassen haben können, wie viel Emotion und Kraft in der Musik noch mehr steckt, als wir das eh schon mitgekriegt haben.
Also dann gehört ihr eigentlich nach Brasilien. Vielleicht wandert ihr ja mal aus. War das eine Idee?
Ja, das Reisen ist, glaube ich, ganz gut. Also das Reisen macht echt Sinn. Andere Sachen zum Erleben so, aber wir kehren eindeutig nach Bayern und wir kehren auch in der Bierzeit und wir kehren also ich mag Bayern einfach auch wahnsinnig gern. Aber nur in Bayern sein, werde ich auch nicht aushalten. Ich muss unbedingt immer wieder die Welt sehen und andere Menschen kennenlernen und von denen versuche, möglichst viel mitzunehmen und zu lernen.
Im Buch steht ja auch drin, was ihr so mitnimmt auf diesen Konzertreisen, nämlich mit Essen, Menschen, Architektur kann man sich ganz wunderbar die Zeit vertreiben bis zum Konzert am Abend. Jetzt will ich nochmal über das Essen reden.
Oh,
seid
ja.
ihr so weit rumgekommen? Was bleibt da hängen im Kopf, wo man sagt, boah, das war ja Wahnsinn zum Essen?
Ja, das also jetzt landest du wirklich total fantastisch. Also natürlich nur mal auf die transsibirische Eisenbahn in Russland zurückzukommen. Da hat es einen Waggon gegeben, das war der Speisewaggon. Und da war so eine Dame, also eine sehr füllige Dame mit einem ganz weißen, schönen Schürzel, total stolze, tolle Frau. Und die hat gesagt, es gibt einfach Wurstzimmern. Und gesagt, ja gut, dann nehmen wir einfach Wurstzimmern. Und dann waren das die besten Wurstzimmern, die du dir vorstellen hast können. Du hast noch nie so eine Wurstzimmer gegessen wie in der transsibirischen Eisenbahn. Also immer für einen Moment in dem Land passt einfach das Essen und meistens auch das Bier dazu. Also das Bier, wenn du so japanisch Bier trinken darfst, darfst du daheim sagen, naja, kann man schon mal machen, aber muss jetzt nicht immer sein. Aber in Japan passt das halt wahnsinnig gut. Oder in Australien sogar. Die australischen Biere passen halt wirklich nur nach Australien. Ähnlich wie mit dem Rotwein in Italien. Der schmeckt einfach teuer anders. Und deswegen Essen und Trinken ist wahnsinnig wichtig. Und jetzt landest du fantastisch. Kann dir jetzt gar nicht sagen, was am besten war.
Was war am seltsamsten?
Seltsamsten war Hongkong. Da haben sie uns eines so Delikatessen-Restaurant geführt und haben uns einen Händelkopf einfach mal hingelegt. Das ist das Huhn, das wir heute kriegen. Also wir haben einen echten Kopf vor dir gehabt. So. Also das ist das Huhn, das ihr heute kriegt. Und dann haben sie auch alle Teile vom Huhn dann also auf die Teller gehabt. Genauso, wie du es jetzt vorstellst. Und ja, das war für sie einfach ganz normal. Für uns war es schon gewöhnungsbedürftig, weil ein Kopf von dem Tier, das man isst, haben wir eigentlich selten am Teller.
Zurück nach Bayern. Ihr habt ja während Corona auch so eine Biergartentour gemacht, so halt in den Regeln, was so ging. Eine halbe Stunde, glaube ich, pro Auftritt. Wie hat sich das für euch angefühlt? Das war jetzt dann kein weites Reisen, ein nahes Reisen.
Ja und nein. Also das ist durch Bayern reisen ist schon auch super, super spannend, weil man kennt eigentlich nur immer die gängigen Wege, so die Autobahnen und die Schnellstraßen. Und wenn man dann einmal so abseits fährt, dann ist Bayern schon auch wirklich manchmal super, super skurril und top exotisch. Also das ist, wir haben da so, ja genau, das waren glaube ich, wir haben einfach probiert, in alle Regierungsbezirke durch Bayern zu fahren und das alles in einer Woche zu machen. Und pro Tag einfach so 4 Konzerte, dann kommen wir ungefähr auf die 27, 28 Konzerte. Und da kommen wir halt dann wirklich an Ortschaften, an Biergärten, an kleine Dörfer, die total spannend und interessant sind. Und da ist dann Bayern schon wirklich krass vielfältig und dann kann man so eine Tour schon mit einer Weltreise vergleichen.
Sag mal, eine Entdeckung, die ihr da gemacht habt?
Super lustig war es in Rotenburg ab der Tauber war das. Und dann haben wir in einem Biergarten einen kleinen gespielt, total nett, eher so ausgeschaut wie so ein italienischer kleiner Hinterhof. Und genau, das war zur Corona-Zeit, deswegen haben wir da strenge Auflagen gehabt, die wir aber alle im Vorfeld geklärt haben und probiert haben, alle so zu erfüllen, wie es geht. Und dann war immer die Polizei vor Ort, weil die halt das gecheckt hat, ob das cool ist, weil doch teilweise zwischen 500 oder 2000 Leute in die Biergärten waren. Und dann haben wir aber am Anfang vor dem Konzert, bin ich mal zu den Polizisten gegangen, hey servus, ich bin der Stefan, ich bin halt da der Sportübungsleiter von der Geschichte und genau, und wir schauen, dass wir das cool machen, wir halten uns an die Regeln und wenn jemand jetzt vom einen Tisch, was nicht erlaubt, da zum anderen Tisch rüber geht, dann sagen wir, hey, bitte halt sich an die Regeln, wir möchten, dass es cool wird. Und das hat eigentlich immer gut funktioniert, bis auf in Rotenburg, da bin ich zur Polizei gegangen, da waren zwei ältere Herrschaften da, so gute bayerische Polizisten. Und er hat gesagt, so, hey, servus, ich bin der Stefan, du, wir möchten das ganz cool machen. Und dann sagen sie, ja, wir haben ein Riesenproblem, weil das SEK ist da. Und dann sage ich, wie das SEK? Das ist, wir haben da so eine Band und so.
Sondereinsatzkommando.
Nein, sie haben gesagt, das sind wir zwei, das Senioreneinsatzkommando. Wir haben überhaupt keinen Stress, haben sie gesagt, wir tanzen mit und habt eine wunderschöne Zeit. Also das war das allerschönste Erlebnis eigentlich in Rotenburg ab der Tauber. Also, hätte ich auch nicht gemeint.
Also nach 15 Jahren Bandgeschichte und unzähligen Konzerten, wenn du dir jetzt eins erträumen dürftest, wo würdest du dich da jetzt hinbeamen mit der Band?
Ja, das hört sich jetzt ganz kitschig an, aber der Moment gerade ist Wahnsinn. Also auch nach der Zeit, nach der Corona-Zeit, hat man ein bisschen so mal über die Sachen nachdenken können, haben wir ein Buch schreiben dürfen. Du bist so dankbar über das, was da passiert ist. ganz viele Konzerte und Reisen kannst du gar nicht mehr erinnern, weil einfach so viele Sachen passiert haben. Teilweise haben wir 170 Konzerte im Jahr gehabt. Das heißt, du bist nur unterwegs gewesen, du hast deine Familie nicht gesehen, deine Freunde wissen überhaupt nicht mehr, wie du ausschaust. So, du warst einfach 4, 5 Jahre verschwunden. Und dann hast du darüber nachdenken dürfen, was das für Möglichkeiten waren. Wir dürfen immer noch total schöne Konzerttouren planen, sind jetzt ein bisschen organisierter und probieren als Band auch so in Würde zu altern quasi, dass man schaut, dass man die Energie einsteckt, dass man einfach schöne Lieder macht, schönere Konzerte macht. Es muss nicht mehr alles so viel sein und nicht mehr so schnell sein. Und das ist eigentlich der schönste Moment, gerade so zurückblicken können auf so total schöne Reisen und vorausschauen können auf total musikalischere, kulturell spannende Projekte. Also ehrlich gesagt ist der Moment gerade ideal.
Das waren jetzt lauter Reisen mit der Band. Wie ist es denn persönlich? Wo zieht es dich hin?
Ja, ich habe davor war ich überhaupt keine reisewütige Person nicht. Ich war eigentlich mit Bayern zufrieden gewesen und wollte eigentlich auch gar nichts anderes sein. So, ich habe mir gedacht, ja, das kann ich mir schon vorstellen, wie es da ausschaut. Und dann bin ich mit der Band fortgekommen und dann ist so richtig die Lust gekommen, Menschen zu erleben, auch direkt und die Länder zu riechen und auch in Afrika mal barfuß auf dem Boden zum Stehen und merken, hey, das ist der Urboden. Ich habe das Gefühl, jetzt stehe ich wirklich auf der Erde. So. Ja, und die Lust lässt dann da nicht mehr los. Also ich bin jetzt das erste Mal privat fortgefahren. Ich war jetzt in Peru, in Mexiko und in New Orleans, habe ich eine Reise machen dürfen. Und ja, das ist einfach wahnsinnig spannend, auch ohne Band. Ich hoffe, dass wir mit der Band noch ein paar Touren machen können. Aber wenn es nicht möglich ist, wäre ich auch privat versuchen, dir mal wieder zu reisen.
Vielen Dank für den Besuch bei uns im Radioreisenstudio.
Herzlichen Dank.
Stefan Dettel war das. Und wenn Sie das Buch interessiert, das über die Reisen von La Brass Banda rund um die Welt erzählt, dann einfach mitmachen bei unserer Verlosung. Viele Bilder und viele Geschichten sind da drin, von der allerersten Tour im VW Passat bis zur ausverkauften Olympiahalle, von Tokio und L.A. bis zur Corona-Biergarten-Tour. Wer es haben möchte, La Brass Banda, barfuß in Lederhosen um die Welt, erschienen bei Polyglott, einfach eine Sprachnachricht hinterlassen auf unserem Radioreisen-Handy. Und das ist die Nummer 0151 4403 7406. Bitte Name und Adresse hinterlassen, dann sind Sie dabei im Lostopf. Und noch ein Anliegen hätte ich, wo wir schon dabei sind. Wir sind für unsere nächste Sendung auf der Suche nach Erlebnissen mit Tieren, auf Reisen natürlich. Also, falls Ihnen da gleich was einfällt, was Ihnen mit Tieren unterwegs passiert ist, dann nicht zögern, erzählen Sie uns Ihre Geschichte per WhatsApp oder Signal oder Threema, Sprachnachricht an unsere Nummer 0151 4403 7406. Um die ganze Welt zu reisen, das klingt wie ein märchenhafter Traum. Und die längste Zeit der Menschheitsgeschichte war es ein unerfüllbarer Traum, falls man nicht gerade James Cook oder Matrose auf seinem Schiff war. Aber seit es die Eisenbahn über den nordamerikanischen Kontinent gibt und seit der Suezkanal eröffnet wurde, ist es auch für Nichtseefahrer möglich. Jules Vernes Roman In 80 Tagen um die Welt war ein Mega-Erfolg und so kam der Traum von der Weltreise seit dem Erscheinen des Weltbestsellers 1873 in viele Köpfe. Heute ist es natürlich viel einfacher, einmal um die ganze Welt zu reisen. Auch Alexandra Rehse und ihr Mann haben von dieser einen großen Reise geträumt. Aber dann kamen zwei Kinder und erstmal schien es, als müsste der große Plan viele, viele Jahre nach hinten verschoben werden. Bis die Eltern sich dachten, dann machen wir das halt jetzt, einfach mit den Kindern, bevor die Schule anfängt und so eine Reise unendlich kompliziert bis unmöglich macht. Die vier sind die Sache sehr entspannt angegangen, ohne genaue Planung und mit einem halben Jahr Zeit, also kein Stress wie bei Phileas Fogg, der es in 80 Tagen schaffen musste. Alexandra Rehse erzählt uns, was sie auf der ersten Hälfte der Erdumrundung mit zwei kleinen Kindern erlebt hat.
Okay, bitte.
Wir können nicht einfach in den Frankfurt-Flieger steigen.
Warum nicht?
Warum willst du nach Frankfurt?
Weil da Oma und Opa sind.
Hier sitzen wir also am Flughafen in Bangkok auf unserer einzigartigen, supergigantischen Weltreise mit zwei weinenden Kindern, die beide am liebsten in den nächsten Flieger nach Deutschland steigen würden. Dabei hatte doch alles so gut angefangen, vor 6 Monaten zu Hause in Bad Neustadt. Unser Abenteuer, das uns in 6 Monaten einmal um die Welt bringen soll.
Vielleicht können wir den Bösen sehen. Nashörner vielleicht?
Was wollt ihr am allerliebsten sehen? Auf was freut ihr euch?
Ich will eine Giraffe.
Eine Giraffe? Oh, das wäre cool. Ich habe noch nie eine echte Giraffe gesehen draußen in der Natur. Nur im Zoo.
Alle haben mega Lust. Mein Mann, unsere beiden Kinder, Neo und Zoe, 6 und 2 Jahre alt und ich natürlich. Geträumt hatten wir von dieser Reise schon vor den Kindern. Als jetzt ein Jobwechsel anstand, dachten wir, jetzt oder nie. Unser Abenteuer beginnt allerdings schon vor dem Abflug.
Zoe, aber irgendwas muss hier bleiben. Wir können nicht alles mitnehmen, das passt doch alles gar nicht in den Koffer rein.
Ja.
Dann such dir mal von den beiden ein Buch aus, was mit soll und eins, was hier bleiben kann. Neo, welches soll mit auf die Reise? Und
deines! Deines!
Oh, ihr Mäuse. So wird das doch nix.
Aber auch wir Erwachsenen haben so unsere Probleme mit dem Gepäck. Wie viel sollen wir mitnehmen? Rollkoffer oder Reisetaschen mit Rollen? Am Ende entscheiden wir uns für 2 Reisetaschen inklusive Rollen und 2 kleine Wanderrucksäcke. Außerdem nehmen wir den Buggy unserer Tochter mit, bereit uns jederzeit von ihm zu trennen. Und dann kann's losgehen. Südafrika ist das erste Ziel auf unserer Reise um die Welt. Lange geplant haben wir unsere Weltreise aber nicht, gerade mal 2 Monate vor Abreise. Wir haben im Übrigen auch nur die Flüge gebucht, plus eine Unterkunft für die ersten beiden Tage in Kapstadt. Alles andere lassen wir uns offen. Wir wollen uns treiben lassen. Und geraten direkt in eine Extremsituation. Kaum landen wir in Kapstadt, ruft der Präsident den nationalen Notstand aus. Das Land steckt seit 10 Jahren in einer Stromkrise und ausgerechnet ab heute schaltet die Regierung 8 Stunden am Tag den Strom ab. Und zwar jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit. Ab sofort ist also ungewiss, ob wir abends zu Hause kochen können, Wäsche waschen, unsere Handys laden und wann wir im Dunkeln sitzen. Super Begrüßung, Südafrika. Unsere Kinder finden das so lala, denn am Wochenende dürfen sie immer einen Film schauen. Und was, wenn da nicht genug Saft auf unseren Tablets ist?
Warum? Das ist kein Strom. Warum nicht?
Unsere Handys sind fast dauerhaft aus, denn wir schaffen es nie, sie rechtzeitig zu laden. Wir sind raus aus der digitalen Welt und schauen uns die echte an. Mit dem Mietauto geht es entlang der malerischen Gartenroute. Wir essen frischen Fisch und testen Spielplätze.
Das ist der Superhopf. Nochmal.
Digitaler Detox tut uns allen gut. Und so nehmen wir die Umwelt noch ein Stückchen bewusster wahr. Für unsere Kinder stehen Tiere im Fokus unserer Reise. Klar, die Big Five, aber auch was sonst noch alles keucht und fleucht und kribbelt und krabbelt.
Er ist ein Krebs und er lebt in einer Muschel und der hat kleine Augen und er hat scharfe Krallen.
Kannst du es auch mal sehen?
Und jetzt läuft er über dein Handy.
Einsiedlerkrebs heißt der, ne?
Ja. Können wir ihn irgendwo hintun?
Kannst du ihn wieder ins Wasser legen?
Warum? Ich will ihn aber behalten.
Jede Autofahrt fühlt sich hier an wie eine kleine Safari. Strauße am Wegesrand, Wasserbüffel auf der Weide und in der Ferne zeigt sich immer mal wieder ein Zebra, das sich das grüne Gras schmecken lässt.
Oh ja, viele, ne? Wie viele?
1, 2, 3, 4.
Von den gefühlt 10 Büchern, die wir mitschleppen, kommen bislang nur die 2 Dauerbrenner zum Einsatz. Pepper Woods für die Kleine und der kleine Vampir für den Großen. Alle 2 bis 3 Tage lesen wir unseren Kindern in anderen Betten vor. So oft wechseln wir unsere Unterkünfte. Bislang hatten wir Glück und spontan immer etwas gefunden. Im nächsten Land verspricht das noch einfacher zu werden. Da haben wir unser Zuhause immer dabei.
Auf was freust du dich am meisten?
Auf die Wüste! Wüste!
Wir reisen im Geländewagen mit Dachzelt durch den Oman. Unser Auto fährt über Wüstensand, durch leere Flussbetten und kleine Bäche. Als wir darüber geredet hatten, ob wir die Weltreise durchziehen, hatte ich anfangs Bedenken, dass die Kinder aus ihrer Routine gerissen werden. Die Bedenken haben sich bewahrheitet. Kein Tag ist wie der andere. Doch die beiden kommen damit erstaunlich gut klar. Wir Eltern haben da eher unsere Herausforderungen, so ganz ohne Kita. Kinderlose Erholungspausen erst nach Feierabend. Und der ist selten vor 20 Uhr. Trotzdem fragen unsere beiden immer häufiger nach ihren Freunden. Um den Kindern Lust aufs Reisen zu machen, geben wir nur die grobe Route vor und planen dann gemeinsam. Ein Surftag für Neo, ein Besuch im Wasserpuppentheater in Hanoi, mit dem Roller durch die Reisfelder fahren, Win-Win für alle. Und manchmal braucht es nur einen Zug und eine Schranke, um unsere Kinder glücklich zu machen.
Gerade kommt ein Zug und wird durch die Straße fahren und jeder muss wegspringen, wenn er kommt. Und gleich kommt er.
Es ist Hanois bekanntester Bahnstreckenabschnitt. Der Zug, der immer unregelmäßig kommt, rauscht durch eine schmale Häusergasse. Ob man dafür wirklich mit einem Kaffee in der Hand eine halbe Stunde warten muss, sei mal dahingestellt. Überhaupt erleben wir mit unseren Kindern auf Weltreise komplett andere Abenteuer, als wir uns das als Erwachsene vorgestellt hätten. In Kambodscha zum Beispiel geraten wir nur unserer Kinder wegen in einen bewaffneten Kampf. Und haben dabei den Spaß unseres Lebens.
Oh, 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 da vorne stehen wieder 4 Mädels, 3 Jungs, 5 mit Wasserspritzpistolen. Eine hat einen Schlauch und rennt in meine Richtung. Oh, zum Glück läuft jemand vor mir, der auch eine Wasserspritzpistole hat, eine ganz große. Ich hoffe, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Vielleicht schaffe ich es noch halbwegs trocken hier durch.
Um die Regenzeit zu begrüßen, herrscht hier zu Neujahrsfest eine 3-tägige Wasserschlacht. Und zwar alle, groß und klein, jung und alt, sind bewaffnet. Natürlich müssen wir da mitmachen. Wir schnappen uns ein Tuk-Tuk, eine Art Moped mit Rücksitzbank und Überdachung und nebenbei das Transportmittel in Südostasien und lassen uns durch die Stadt fahren. Neo mit einem Supersauger 3000 in der Hand.
Oh! Das ist ja fies mit dem Wasserschlauch.
Warum dürfen wir auch einen Wasserschlauch benutzen?
Vielleicht hat sie keine Wasserspritzpistole. Oh, Neo!
Weil wegen Covid die letzten 2 Jahre tote Hose war, sind dieses Jahr alle in ultimativer Partylaune, erzählt unser Tuk-Tuk-Fahrer.
It is the culture of my people. They celebrate with my new year. They spray the water everywhere.
Hier wird man wirklich überall nass. Oh, oh, riesige Wassereimer kommen auf uns zu. Neo, hinter mir!
In Kambodscha schleichen wir uns durch die Tempel von Angkor Wat, streunern über den Fischmarkt in Kep und besuchen die Pfefferfarm in Kampot.
I will warn you, it can be a bit spicy, but
so just bite it in half.
Yeah, just bite it in half and just taste it. It's just about getting a flavor for what.
Mhm. Do you want to try, Neo? Willst du es probieren?
He's looking for some red. Have you found any yet?
Probier mal, Neo.
You got some red ones. If we got some red ones, we can pick them. That bottom one.
Oh yeah, yeah. It's spicy.
Yeah, yeah, it kicks in later.
Just and just try them.
The skin
so, probieren Sie.
Wie schmeckt?
Lecker.
Süß?
Unsere Kinder schulen hier auf Reisen ihre Geschmacksnerven. Und wir auch. Also fast immer. Manchmal lernen wir einfach nur dazu. Eine weitere Delikatesse in Kambodscha sind schwarze, fette, haarige Spinnen. Größer als meine Handinnenfläche. Uns wird erklärt, dass das Stück mit umgerechnet 1 Euro sehr teuer ist.
The spider normally we put in the hot oil. Yeah, and then yeah, put inside and then it become cooking. Yeah.
Die in Öl frittierten und gewürzten Spinnen werden oft als Gastgeschenke mitgebracht, gegen Husten gegessen oder einfach als kleiner feiner Snack zwischendurch. Wir lehnen die Delikatesse dankend ab. Mit dem kleinen Boot durch die schwimmenden Dörfer in Kambodscha zu fahren, ist ein Highlight für uns alle.
Guck mal, ein Billardtisch ist sogar da drauf. Hm?
Ich dachte,
die Dosen auf dem Schiff.
Ja, die sammeln die
Worte. Ich dachte, es wäre dann zu schwer, wenn ein Billardtisch und alle von diesen Blumen und Pflanzen und Hängematten draußen.
Offensichtlich hält das bloß das aus. Das schwimmende Haus finde ich am schönsten.
Welcher?
das Gelbe mit einem gelben Zaun und ganz vielen Blumen. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben.
Und das blaue Boot ist ganz cool.
Guck mal, eine schwimmende Schule.
Kids get to school by boat or in a small boat?
By boat.
Die Kinder kommen mit dem Boot in die Schule.
Alles scheint gut. Aber als wir zurück nach Bangkok und dort zum Flughafen fahren, passiert das plötzlich. Tränchen kullern über Zoes Gesicht. Sie vermisst ihr Zuhause und auch Neo muss schlucken, wenn er an seine Freunde und Großeltern denkt. Wir können eben doch nicht alles ersetzen.
Warum willst du nach
Frankfurt? Wir sind mit einem solchen Tempo unterwegs, dass Heimweh bislang gar keine Zeit hatte aufzukommen. Ich nehme Neo und Zoe ganz fest in die Arme. Wir telefonieren wöchentlich mit Freunden und Familie, doch die Zeitdifferenz macht es uns immer schwerer. Momentan sind es 7 Stunden und die Lücke wird noch größer werden, je weiter wir reisen. Bei all dem müssen wir jetzt auch noch unsere Reisetaschen schultern. Die rauben uns mittlerweile den letzten Nerv. Jetzt ist doch tatsächlich eine Rolle abgebrochen. Neben Kind und Kegel und Tränentrösten hat uns das gerade noch gefehlt.
Ich glaube, wir müssen uns insgesamt von ein bisschen Gepäck trennen, bis die Taschen leichter werden.
Okay, dann musst du auch ein paar von deinen Kleider weg.
Okay, ich muss es mal durchgucken.
Und jetzt müssen wir beinahe noch nachzahlen am Schalter in Bangkok, wegen der vielen Bücher.
Glaubst nicht, echt. Die müssten aus unserem Koffer raus, weil die genau 4 Kilo ausgemacht haben. Und unser Koffer war 4 Kilo zu schwer. Sie hätten den Koffer nicht eingecheckt. Wir haben gesagt, wir müssen 4 Kilo loswerden. Und siehe da, all deine Bücher zusammen wurden genau 4 Kilo. Hier kannst du mal hochnehmen mit einer Hand. Die ist richtig schwer. Pepper,
was los?
Der kleine Vampir, Harry Potter, war nicht noch dabei?
Oh, weil dann denken die, dass das Flugzeug irgendwie runter crashen kann.
Ja, genau. Ich meine, das crasht jetzt noch nicht so schnell, aber die haben halt Richtlinien und irgendwo müssen sie halt eine Grenze ziehen und die ist halt bei 23 Kilo.
Das Heimweh ist plötzlich vergessen. Und uns fällt ein, dass wir gleich boarden und mal wieder noch keine Unterkunft gebucht haben.
Das ist jetzt 8:45. Wir sind am Flughafen, kommen um 4 Uhr früh an und wissen noch nicht, wo wir schlafen. Es ist echt vieles ausgebucht. So, wir boarden in einer Stunde, also bis dahin so ausfinden. Sonst haben wir ein Problem.
Wir entscheiden uns in Japan für eine spontane Routenänderung, Abstecher auf eine Insel. Dort finden wir eine Unterkunft für 2 Nächte. Mit dem Zug und der Fähre kommen wir dahin.
Jetzt fahren wir auf der Fähre nach Naoshima. Eine kleine Insel ist wirklich von Osaka. Und überall sind Quallen im Wasser. Sie sehen aus wie Seifenblasen im dunklen Meer.
Oh, da, guck mal, siehst du diese weiße Plop-Dinger?
Oh.
Da, 100 Stück waren da. Und Insel schauen das. Und dann Fischschau. Aber die können nicht singen.
Ich weiß nicht, welche Quallen es sind, aber es sind so viele.
Ich weiß, welche Quallen. Komm doch. Weiße. Nein.
Hunderte, Tausende.
Ja, wir haben 100 und Papa, kannst du mit mir noch was runter?
Naoshima ist eine Insel voller Kunst. Kunst zum Anfassen.
Siehst du, was ich sehe?
Am Ufer begrüßt uns ein riesiger roter Kürbis, in den man hineinkrabbeln kann. Erstaunlich sauber ist es in Japan, das fällt uns allen sofort auf.
Hier ist überhaupt kein Müll zu sehen. Gar nicht. Nicht im Wasser, nicht am Strand, nicht zwischen den Steinen. In Indonesien war das anders.
Da sind nur ganz viel Modder.
Seegras und angespülte Äste, aber kein Plastik.
Auch hier in Japan funktioniert unser spontanes Reisen erstaunlich gut. Nur in Tokio wollen wir nichts dem Zufall überlassen und buchen 3 Tage im Voraus. Eine 34-Millionen-Metropole mit Kindern. Wir greifen in die Trickkiste und machen die Stadt zum Spielplatz. Wir springen über Schatten, hüpfen nur auf die weißen Balken des Zebrastreifens und spielen Ich sehe was, was du nicht siehst in der U-Bahn. Und wir leihen uns einen Hund zum Gassigehen aus. Denn in Tokio gibt es nichts, was es nicht gibt.
Aber den großen können wir echt nicht nehmen. Ich kann den nicht halten, wenn ich mit euch beiden unterwegs bin und noch den Kinderwagen schiebe. Der ist ja größer als seine Schwester.
Umgerechnet 23 Euro zahlen wir für eine Stunde Gassigehen mit Pudeldame Banira. Die Chefin sagt, ich müsse aufpassen, er sei schon mal ausgebüxt. Das wird dann teuer.
This one? This right away? Okay, anyway. Guck mal, jetzt müssen wir erstmal mit dem hier diese Wendeltreppe runterkommen.
Ja, der Supergau.
Wenn der mir jetzt hier vom zweiten Stock runterfällt. Okay, schön festhalten und du auch, Zoe.
Der beißt.
Nein, der beißt, glaube ich nicht. Guck mal. Ich habe den auf dem Arm, der ist ganz wuschelig weich wie so ein Wollknäuel. Ist der schön?
Ja, der ist so weich.
Bleib mal stehen. Ich weiß, der verdreht sich total. Seine ganzen Beinchen sind in der Hundeleine verfangen. Was machen wir jetzt, wenn der mal Popo machen muss?
Dann einfach, komm, nimm sechs und nimm's.
Ich nehm's weg. Moment mal. Du musst es dann wegnehmen.
Nein, du.
Dein Hund.
Nein, du musst es aber weg.
Auf dem Rückweg zum Hundesalon gibt es allerdings fast schon wieder Tränchen.
Lassen wir ihn für immer behalten.
Nee, den müssen wir wieder abgeben, Zoe.
Oh. Nein, du musst morgen gehen.
Ich weiß.
Für uns geht es weiter. Wohin? Nach Hawaii. Beide Reisentaschen haben mittlerweile die Räder verloren. Wir schleppen immer noch mehr als 5 Kilo an Büchern und Spielsachen mit uns herum und wissen nicht, wo wir morgen übernachten. Es sind Hochs und Tiefs, ein Geben und ein Nehmen. Ein Pläne schmieden und bereit sein, diese zu verwerfen, wenn man mit Kindern reist. Es ist anstrengend, aber auch einzigartig. Eine Weltreise allein ist schon ein Abenteuer. Mit Kindern eben ein ganz besonderes.
Alexandra Riese erfüllt sich gerade den Lebenstraum und reist mit ihrer Familie um die Welt. Mittlerweile ist die kleine Familie in Costa Rica angekommen und Ende August gibt's dann hoffentlich wieder ein Treffen mit Oma und Opa. Wir landen jetzt wieder zu Hause, was nicht heißt, dass die Welt draußen bleiben muss. Bei Weltreisen muss ich immer an Daniel Kehlmanns Vermessung der Welt denken, wo Alexander von Humboldt die ganze Welt bereist und ich mich trotzdem am Ende frage, ob der immer zu Hause gebliebene Karl Friedrich Gauss nicht möglicherweise trotzdem mehr gesehen hat. Ein kleiner Trost für alle, die keine Weltreise machen können. Auch für Daheimbleibende und in die Nähe Reisende gibt es eine wunderbare Möglichkeit, die ganze Welt zu erleben. Mit unserem Radioreisen-Podcast geht das ganz kommod, ohne Flugzeug, ohne Kofferpacken und ohne Magen-Darm-Virus. Der Radioreisen-Podcast ist ganz einfach zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz am Schluss nochmal unsere Radioreisen-Nummer, das ist die 0151 4403 7406. Wir freuen uns über Sprachnachrichten von Ihnen, erstens, weil wir das Buch La Bras Banda – Barfuß in Lederhosen um die Welt verlosen und zweitens, weil wir Reiseerlebnisse mit Tieren suchen. Mir würde da zum Beispiel einfallen, wie ein Nilpferd mal die Schuhe meiner Schwester gefressen hat oder wie ich in einem Wanderzirkus auf einem plötzlich spuckenden Lama saß oder wie ich mal beinahe auf einen Walhai gesprungen wäre. Das war ziemlich aufregend. Mehr davon in den nächsten Radioreisen wieder mit Bärbel Wossack am Mikrofon.